Ich bin verbunden mit Ronen Steinke. Er ist Jurist, Redakteur und Autor in der Süddeutschen Zeitung sowie Buchautor. Er schrieb unter anderem die im Juli 2020 erschienene Monographie Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt, erschienen im Berlin Verlag. Hallo, Herr Steinke.
Hallo.
Zunächst einmal die Frage, wie geht's Ihnen und woran arbeiten Sie zurzeit?
Ja, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Vielen Dank der Nachfrage. Woran arbeite ich? Ich beschäftige mich gerade sehr mit diesem Amalgam, das uns da auf den Querdenker-Demos begegnet. Also wirkt ja auf den ersten Blick wie eine ziemlich zusammengewürfelte Gruppe, die da antritt. Es sind Flaggen, die da geschwenkt werden, Amerika-Flaggen, Konföderierten-Flaggen, deutsche Reichskriegsflaggen und dann mittendrin sogar Peace-Flaggen, also Regenbogenfarben. Und man hat lange da gerätselt, wie das eigentlich zusammenpassen soll. Das wird immer deutlicher, dass das sehr gut zusammenpasst. Und dass die unterschiedlichen Milieus, die da zueinander finden, eine ganze Menge haben, was sie verbindet. Und das, was mir sehr große Sorge macht, ist, dass die sich jetzt langsam bewusst werden, wie viel sie eigentlich gemeinsam haben und dann sich eher gegenseitig bestärken, sich eher gegenseitig die Schulter klopfen. Denn die haben alle gemeinsam nicht Programm dafür, wie die Welt gestaltet werden sollte, aber eine Beschwerde darüber, wie die Welt gerade ist. Und die sind alle der Meinung, dass sie letztlich gegen eine Art von Weltverschwörung anrennen. Und sozusagen haben einen gemeinsamen Gegner. Und wenn man dann genau hinhört, wie sie sich diesen Gegner vorstellen, wer das denn ist, der dann in Wahrheit an dem Hebel der Macht sitzen würde in ihrer Vorstellung, dann eiern die einen rum und reden von Rothschild und dieses legendäre Bankiershaus, was sehr beliebt ist als Chiffre für so eine antisemitische Erzählung, dass Juden wie den Kapitalismus steuern würden. Andere reden dann von Zionisten oder davon, dass Merkel Hebräisch sprechen würde und dergleichen. Oder von George Soros, der amerikanische Milliardär, der jüdisch ist, was man aber gar nicht mehr extra dazu erwähnt, sondern schon als bekannt voraussetzt in rechtsextremen Kreisen. Und die Dritten, so wie dieser ungenießbare vegane Koch, die sprechen dann irgendwie ganz unverhüllt von Juden. Das ist nämlich das, woraus bei allen am Ende hinausläuft. Es sind antisemitische Verschwörungsmythen, die derzeit unheimlichen Zulauf haben, unheimliche Konjunktur haben. Und das, glaube ich, muss uns große Sorge machen.
Jetzt nennen Sie auch schon das aktuellste Thema bzw. die aktuellste Form, wo antisemitische Verschwörungsmythen auf die Straße getragen werden. In Ihrem letzten Jahr erschienenen Buch Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt, resultieren Sie, dass der Staat seiner Aufgabe nicht gerecht werde, für die Sicherheit seiner BürgerInnen zu garantieren, insbesondere für den Schutz der jüdischen Minderheit. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der immer verbal radikaler auftretenden Querdenkenbewegung, die ich ja eigentlich als immer verbal radikaler auftretende Minderheit beschreiben würde. Wie schätzen Sie die aktuelle Gefahr aus, die aus dieser Bewegung ausgeht für die jüdische Community?
Klein weiß ich gar nicht bei der Querdenker-Szene, ehrlich gesagt. Also wenn man bedenkt, wie hoch die Hürden derzeit sind, um sich auf Straßen zu versammeln, dann kann man davon ausgehen, dass diejenigen, die dann am Ende auf den Demos auftauchen, die ganz hartgesottenen sind und dass viele zu Hause bleiben und ihnen die Daumen drücken. Also das würde ich nicht unterschätzen. Es mag irgendwie eine Spitze des Eisbergs sein. Und man darf auch nicht vergessen, die jüdische Community in Deutschland ist noch um ein Vielfaches kleiner. Also das, glaube ich, diese Größenverhältnisse, die würde ich gar nicht so beruhigend finden. Was unterscheidet denn Antisemiten grundsätzlich von Rassisten? Rassist stellt sich vor, er tritt nach unten gegen eine Gruppe, die irgendwie sich als minderwertig vorstellt, als schwach. Antisemiten stellen sich vor, sie treten nach oben gegen eine Gruppe, der sie eine heimliche Macht zuschreiben. Und das ist etwas, was das antisemitische Denken historisch immer wieder attraktiv gemacht hat, nicht nur für Menschen, die so völkisch, nationalistisch rechts ticken, sondern leider auch immer wieder für Menschen, die sich selber für politisch links halten. Das erklärt vielleicht, warum bei diesen Querdenker-Demos so auch Leute aus dem, sagen wir mal, Yoga-Lehrer-Milieu genauso zu finden sind wie Reichsbürger und wie klassische scharf gescheitelte Identitäre oder Neonazis. Also das ist eine neue Verbindung, ein Amalgam, wie ich sagen würde, dass das Leben für Jüdinnen und Juden in diesem Land ganz konkret gefährlicher macht.
Und hat sich seit dem Erscheinen Ihres Buches an der Situation des, wie Sie resultieren, Staatsversagens etwas geändert?
Also ich mache es mal plastisch, ich mache es mal konkret. Wir haben alle noch den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor Augen, 9. Oktober 2019. Und wie keine Polizei vor der Tür stand. Das war das sichtbare Versagen, das auch schnell danach diskutiert wurde. Aber es gibt ein Versagen, was weniger sichtbar war, was aber viel tiefer reicht, nämlich die Tür, die letztlich den Täter aufgehalten hat und die Videokamera, die es den Menschen in der Synagoge ermöglicht hat, zu wissen, dass sie sich da verbarrikadieren sollten, weil draußen ein Angreifer ist. Diese simplen Sicherheitsvorkehrungen, Low-Tech, wie es nur geht, hat die jüdische Gemeinde selber beschaffen müssen. Sie wusste schon seit Jahren, in was für eine Gefahr sie lebt, und sie hat sich an das Land Sachsen-Anhalt gewendet mit der Bitte, ob man sich unterstützen könnte bei der Selbstverteidigung, und das Land Sachsen-Anhalt hat geantwortet, nein. Und der Täter, der hat ja ein Manifest im Internet hinterlassen, der schreibt da drin, warum er nicht vorhat, auf die Fenster der Synagoge zu schießen. Und er schreibt, das hätte ja eh keinen Sinn, weil die jüdischen Gemeinden in Deutschland, die würden ja jedes Jahr so viele Millionen von der Bundesrepublik bekommen, dass sie sicherlich da tolle, schusssichere Fenster haben. Der konnte sich nicht vorstellen, dass die Gemeinde in Wahrheit keinen einzigen Cent seit 1990 bekommen hat für den Schutz ihrer Gebäude. Ich konnte es mir echt halt auch nicht vorstellen. Und ich bin dann losgezogen, um zu recherchieren. Ich bin nicht nur nach Halle gereist, sondern eigentlich in alle vier Himmelsrichtungen zu jüdischen Gemeinden in ganz Deutschland, habe eigentlich mal der Frage nachgegangen, wie sehr lässt der Staat Menschen alleine mit dieser Bedrohung? Denn es ist in allen Bundesländern so, das dokumentiere ich in meinem Buch, dass es recht leicht ist, für eine jüdische Gemeinde eine Diagnose zu bekommen von den Sicherheitsbehörden, wie sehr sie in Gefahr ist. Also da kommt dann ein Experte oder eine Expertin vom Landeskriminalamt mit Klemmbrett unterm Arm und diagnostiziert, man braucht hier bessere Fenster, braucht bessere Türen, sonst ist die Gefahr nicht zu verantworten für die Menschen in der Synagoge. Es ist aber in allen 16 Bundesländern schwierig für die jüdische Gemeinde, dass da noch etwas konkret geschieht. Es ist dann immer so, dass die vulnerable Gruppe selbst in der Verantwortung steht, ihre Situation in die Hand zu nehmen, Anträge zu stellen, sich irgendwie darum zu kümmern. Und ich glaube, das ist etwas, ein Prinzip, was falsch ist, wo ich finde, unsere Sicherheitsbehörden überhaupt nicht ihre Rolle gerecht werden. Also das ist ja das, wofür man Polizei hat, dass sie Leib und Leben schützt, dass sie Gefahren abwehrt. Das kann doch nicht sein, dass im Fall einer kleinen Minderheit die Polizei letztlich vermittelt, euer Problem.
Das ist auf jeden Fall eine äußerst bedenkliche Situation und eine marginale Sicherheitslage. Dazu haben wir es mit einer Bewegung zu tun, die mit aggressivsten Verschwörungsmythen und enormen Handlungsdruck auch auf die Straßen geht. Und eine deutsche Gesellschaft, in der einer 2019 erschienenen Studie zufolge jeder vierte Deutsche oder jede vierte Deutsche antisemitisch denke. Gibt es einen Ausweg aus dieser schwierigen Sachlage?
Absolut. Also ich analysiere in meinem Buch nicht nur das Versagen der Polizei. Ich gehe auch stark auf die Rolle der Justiz ein, analysiere da einschlägige Urteile, die auch aus meiner Sicht, mangelnde Sensibilität an mancher Stelle auch wirklich an nicht sehen wollen. ausdrücken. Aber es ist ja nicht so, als ob das Naturgesetze wären, als ob das nicht anders ginge. Also ich bin sehr stark der Meinung, dass die Polizei das auch ganz anders handhaben könnte. Und ich glaube auch, sie würde damit eigentlich den Regeln des Rechtsstaats viel mehr gerecht werden, also ihr meinen Anspruch eigentlich, genauso in der Justiz. Und ich formuliere in meinem Buch auch Forderungen, die ich eigentlich gar nicht so radikal finde, sondern die ich eigentlich ziemlich bescheiden finde. Die ich eigentlich so eine Art Minimalforderungen finde dafür, dass jüdisches Leben im 21. Jahrhundert denkbar ist in diesem Land. Es ist ja, wenn man mal eine Synagoge besucht oder wenn man eine jüdische Schule besucht, beklemmend, dass man durch einen Metalldetektor in der Regel durchgeht. Nicht, weil das die Gemeinde so sich wünschen würde, sondern weil das in der Regel die Landeskriminalämter für unabdingbar halten. Wenn man Kinder zur jüdischen Schule bringt, dann bringt man sie im Grunde in eine Art Hochsicherheitszone. Und ich glaube, das ist etwas, dass jüdisches Leben so sehr in Gefahr ist. Das ist etwas, was in jedem Land der Erde beschämend wäre. Aber in diesem Land mit dieser Geschichte und mit diesem Anspruch, der aus der Geschichte erwächst, noch viel beschämender. Zum einen muss man die Polizei dazu anhalten, dass sie selbstverständlich aus eigener Initiative jüdische Einrichtungen schützt und wo sie erkennt, dass jüdische Gemeinden Schutz brauchen, da hat sich die Polizei selber darum zu kümmern. Es kann dann nicht irgendwie der Gemeinde überlassen sein, ob sie da irgendwelche Anträge stellt und wie schnell und wie kompetent. Dann braucht es eine Justiz, die sich auch in der Argumentation nicht auf die Seite der Täter stellt, sondern eine Justiz, die auch durch ihre Argumentation klar macht, dass sie sich von dem Geschwätz der Antisemiten nicht verunsichern lässt. Es ist ja immer so, dass Antisemiten hochtrabende Begründungen für ihre Taten haben. Da geht es dann irgendwie um die Abwehr des Finanzkapitalismus oder um sonstige Verschwörungen, die man den Juden anlastet. Aber da braucht es eine Justiz, die irgendwie souverän bleibt und das zurückweist. Und letztlich, das wäre vielleicht der praktischste Punkt, der momentan ja auch uns viel beschäftigt, wenn wir im Wochenrhythmus erkennen, dass irgendwelche Chatgruppen bei der Polizei widerwärtigste, menschenverachtende Inhalte zirkuliert haben lassen. Also Witze über Anne Frank oder irgendwelche Bilder aus Gaskammern. Dann finde ich, ist das ein Moment der Wahrheit für die Innenminister und für die Polizeiführung, wie stark sie darauf reagieren. Und wir haben in Deutschland viel zu oft in Hessen, aber auch in Baden-Württemberg, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, viel zu oft die Situation, dass dann ein Disziplinarverfahren angestrengt wird und dass dann der betreffende Beamte, die betreffende Beamtin vielleicht versetzt wird in eine andere Dienststelle, vielleicht die Karriere einen kleinen Dämpfer bekommt und vielleicht irgendwie eine Beförderung ausgesetzt wird. Aber wir haben viel zu selten, dass mal ein klares Signal gesendet wird, hier endet die Arbeit in der Polizei. Hier fliegt jemand sofort raus. Ich finde, das ist das Signal, ehrlich gesagt, was das Mindeste sein müsste und was ich als Bürger also als absolutes Minimum verlangen würde.
Nochmal zurückzukommen auf die Querdenkenszene. Haben Sie dort Handlungsvorschläge gegenüber dieser?
In Württemberg ist der Verfassungsschutz ja sozusagen als erstes den Schritt gegangen, in diesem Bundesland die Querdenkerszene zu beobachten mit den Mitteln des Geheimdienstes. Das ist insofern eigentlich keine Überraschung, dass ausgerechnet Baden-Württemberg den Anfang gemacht hat, weil die Querdenker-Szene in jeder Stadt unterschiedlich ist. Das ist nicht eine Organisation, sondern sozusagen ein Label, was viele verschiedene für sich verwenden. Und die Stuttgarter Gruppe, in Stuttgart hat das Phänomen ja auch seinen Ausgang genommen, ist schon früh sehr aggressiv gewesen und hat schon früh sehr, sehr stark die Dinge hochgeschaukelt. Also das ist keine Überraschung, dass es ausgerechnet in Baden-Württemberg jetzt begonnen hat, dass Sicherheitsbehörden da härter zulangen. Und wie wird es weitergehen? Ich denke mal, in Niedersachsen oder in Bayern, da dauert es wahrscheinlich noch, dass die Sicherheitsbehörden da ähnlich hart drauf blicken. Da sind eben auch die Szenen anders. Aber sozusagen, es gibt momentan keine Stelle im rechten Spektrum, wo mehr Dynamik ist als bei diesen Corona-Protesten. Und wenn man irgendwie als Sicherheitsbehörden einen Blick haben will und eine Kompetenz haben will, zu wissen, was da in der rechten Szene, am rechten Rand passiert, ey, da muss man die Augen öffnen, da muss man gerade da jetzt hinschauen.
Und über die Ebene der Sicherheitskräfte und der Behörden hinaus?
Das ist schwer zu sagen. Da braucht es eine Zivilgesellschaft, die darauf beharrt, dass sie Druck macht und die da auch kritisch nachbohrt. Und ich glaube, da kann immer noch mehr gemacht werden. Und nur zugucken, ohne da irgendwas zu intervenieren, ist ja auch noch kein wirklicher Gewinn. Tja, und am Ende braucht es irgendwie jeden Einzelnen, der in seinem persönlichen Umfeld, im Umgang auch mit Leuten, die solche Sprüche von sich geben, da irgendwie dagegen hält.
Laut dem Lagebild Antisemitismus des Bundesamts für Verfassungsschutz haben sich die registrierten antisemitischen Gewalttaten zwischen 2017 und 2019 verdoppelt. Birgt eine solche Einschätzung einen schwarzen Schatten für zukünftige Entwicklungen?
Ja, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass das Dunkelfeld enorm groß ist. Und selbst wenn in der Statistik stehen würde, die Zahlen haben sich vervierfacht, könnte das immer noch damit zusammenhängen, dass die Ermittlungsbehörden jetzt genauer hinschauen. Also uns sagen Studien, dass nur jede fünfte antisemitische Straftat überhaupt angezeigt wird. Das ist, glaube ich, die besorgniserregendere Zahl als diese Verdoppelungen im Hellfeld. Nur jede fünfte antisemitische Straftat wird angezeigt. Was sagt das? Das sagt uns, dass die Betroffenen in den allermeisten Fällen sagen, ich gehe nicht zur Polizei, weil da habe ich nicht Hilfe zu erwarten, sondern da habe ich noch ein größeres Problem, wenn ich das mache. Und ich glaube, das ist eigentlich die Botschaft, die von diesen Statistiken ausgeht. Es gibt ein massives Vertrauensproblem, ein eigentlich Misstrauensvotum gegen die Sicherheitsbehörden, wenn es um den Umgang mit Hasskriminalität gegen marginalisierte Gruppen geht. Das betrifft nicht nur Jüdinnen und Juden, das betrifft natürlich genauso auch migrantisierte Menschen, das betrifft Schwarze, es betrifft auch Menschen, die von homophober Gewalt betroffen sind. Viel zu oft machen sie die Erfahrung, wenn sie etwas bei der Polizei zur Anzeige bringen, dass sie nach Hause geschickt werden mit dem Gefühl, sie sind auch selber ein bisschen Teil des Problems. Und viel zu oft vermittelt die Polizei zwischen den Zeilen, suggeriert so ein bisschen den Eindruck, wir haben hier viel zu tun, wir haben 1000 Aufgaben, wir müssen Prioritäten setzen und bitte versteht doch, zuallererst sind wir mal für die normalen Leute da. Und ihr mit euren Sonderwünschen, dann irgendwie in unserer Prioritätenliste ein bisschen weiter unten, stellt euch hinten an, jeder muss hier Geduld zeigen. Und das ist, glaube ich, etwas, man kann nicht genug unterstreichen, wie fatal diese Mentalität in den Sicherheitsbehörden ist. Die Idee von Rechtsstaat ist, es kann uns alle nicht kalt lassen, wenn Leute antisemitisch attackiert werden oder rassistisch attackiert werden. Es muss für den Staat ein eigener Antrieb sein, so etwas zu verhindern. Ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt, aber da braucht es politischen Druck und kritische Stimmen, die das einfordern.
Auf die heute stattfindende Veranstaltung zu sprechen zu kommen, Antisemitismus und Verschwörungsmythen, ein Gesprächsabend mit Ihnen, Ronen Steinke, Katharina Nockhuhn und Amelie Fried. Mit welcher Position gehen Sie da in das Gespräch mit den Teilnehmenden?
Also Antisemitismus ist im Grunde eine Verschwörungserzählung. Ist im Grunde die älteste Verschwörungserzählung auf unserem Kontinent. Ist schon, also keineswegs ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, sondern eins, was schon viele Jahrhunderte zurückreicht. Wann immer es Ernteausfälle gab oder Krankheiten, die sich Menschen nicht erklären konnten oder andere Umwälzungen, dann hat man sehr früh entdeckt, wie wirksam es ist, wie funktional, das einer Minderheit in die Schuhe zu schieben. Und die Minderheit, die es am längsten schon gibt in Europa, sichtbar, erkennbar, sind die Jüdinnen und Juden gewesen. Und denen hat man das sozusagen angelastet. Und das hat so gut funktioniert, dass sozusagen für den Fürst auch eine Möglichkeit von seinem eigenen Versagen abzulenken, auch eine Möglichkeit, die Reihen zu schließen der Bevölkerung gegen ein vermeintliches Äußeres. Das hat so gut funktioniert, dass sich dieses Prinzip über die Jahrhunderte immer mehr verschärft hat, immer mehr radikalisiert hat. Und im Grunde ist es heute auch ein Prinzip, was natürlich nicht nur bei Juden funktioniert, sondern genauso auch übertragen werden kann auf andere Minderheiten. Das ist im Grunde, ich würde sagen, der Quellcode für faschistisches Denken insgesamt. Und das ist deswegen auch keine Überraschung, dass jetzt in wieder verunsichernden Zeiten, Corona oder wirtschaftliche Umwälzungen, diese Verschwörungserzählung eine ist, die sehr schnell hervorgezogen wird. Da kann man drauf aufsetzen, das ist sozusagen kulturell stark eingeübt. Und das ist ein Muster, was uns da nicht, ja, ist nicht überraschend, dass uns dieses Muster wieder begegnet. Also ich glaube, wenn man jetzt über Antisemitismus spricht und über Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona spricht, das sind genau die Themen, die man gleichermaßen im Blick haben muss. Und ich freue mich sehr auf die Diskussion und bin sehr gespannt, ob es da auch konträre Meinungen gibt. Ich bin sehr neugierig. Ich glaube, das wird eine interessante Diskussion werden, weil da auch ganz verschiedene Perspektiven zusammenkommen.